Wir sind immer noch dran am Studium der messianischen Psalmen, das heißt der Psalmen, die auf Jesus Christus hinweisen. In den letzten Bibelklassen haben wir diese Trilogie, Psalm 22, 23, 24, angeschaut. Heute wollen wir uns in Psalm 40 vertiefen. Wir lesen einmal den ganzen Psalm durch. Peter, könntest du vielleicht beginnen?
Beharrlich habe ich auf den Herrn gehört und er hat sich zu mir geneigt und hat mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm. Und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt. Und in meinen Mund hat er gelegt ein neues Lied, einen Lobgesang unserem Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Glückselig der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Stolzen und zu denen, die zur Lüge abweichen. Vielfach hast du deine Wundertaten und deine Gedanken gegen uns erwiesen, Herr, mein Gott. Nicht kann man sich der Reihe nach dir vorstellen. Wollte ich davon berichten und reden, es sind ihrer zu viele, um sie aufzuzählen. An Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust. Ohren hast du mir bereitet. Brand- und Sühnopfer hast du nicht gefordert. Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust, und dein Gesetz ist im Inneren meines Herzens. Ich habe die Gerechtigkeit verkündet in der großen Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht, Herr, du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Inneren meines Herzens. Deine Treue und deine Rettung habe ich ausgesprochen, deine Güte und deine Wahrheit nicht verhehlt vor der großen Versammlung. Du, Herr, halte deine Erbarmungen nicht vor mir zurück. Deine Güte und deine Wahrheit lass beständig mich behüten. Denn Übel bis zur Unzahl haben mich umgeben. Meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht, dass ich nicht sehen kann. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes und mein Herz hat mich verlassen. Lass dir gefallen, Herr, mich zu erretten. Herr, eile zu meiner Hilfe. Lass sie beschämt und mit Scham bedeckt werden allesamt, die nach meinem Leben brachten, es wegzuraffen. Lass zurückweichen und zu Schanden werden, die gefallen haben an meinem Unglück. Lass sich entsetzen ob ihrer Schande, die von mir sagen, haha, haha. Lass fröhlich sein und sich freuen in dir alle, die dich suchen, die deine Rettung lieben, lass stets sagen, erhoben sei der Herr. Ich aber bin elend und arm, der Herr denkt an mich. Meine Hilfe und mein Erretter bist du, mein Gott, zögere nicht.
Danke. Der Psalm stammt von König David, wie uns die Überschrift sagt, die übrigens zum inspirierten Text gehört. Also diese Überschriften in den Psalmen, die sind nicht zu verwechseln mit Überschriften, die man in manchen Bibeln einfach zum besseren Auffinden von Abschnitten eingefügt hat. Diese sind original und die sind auch so im hebräischen Grundtext zu finden. Wenn es da heißt, dem Vorsänger, oder dem Dirigenten, Lamnazeach, das ist der Menazeach, das ist der Dirigent, der über das Tempelorchester gestellt war, von David ein Psalm. Nun, wie kommt man auf die Idee, dass dieser Psalm ein messianischer Psalm sein soll? Dass er also nicht von David spricht, sondern speziell von Christus, dem verheißenen Erlöser. Hat jemand hier ein Argument?
In Vers 8 steht, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchstabe ist es schon geschrieben und darauf ist es dann gefährlich, wird darauf genommen.
Jawohl. Also du würdest argumentieren, weil das Neue Testament, Psalm 40, eben auf auf den Herrn Jesus Christus bezieht, ist es ein messianischer Psalm. Das ist eigentlich das klarste und eindeutigste Argument. Also viele messianische Abschnitte aus dem Alten Testament werden im Neuen zitiert und der Heilige Geist legt sie aus. Aber da könnte natürlich dann jemand argumentieren, aha, das sind christliche Interpretationen so im Nachhinein. Aber schön ist eigentlich, dass man zeigen kann, dass eigentlich die meisten messianischen Stellen aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament als solche beschrieben werden, auch von den alten Rabbinern in der rabbinischen Literatur des Judentums so verstanden worden sind. Also da kann man ganz klar argumentieren, das hat überhaupt nichts damit zu tun, im Nachhinein haben Christen das so interpretiert oder hineingelesen. Das hat man im Judentum weitgehend auch so gesehen, zum Beispiel Daniel 9, Jesaja 53 und viele Stellen, die wir schon in der Vergangenheit jetzt behandelt haben, ab 1. Mose. Und das Argument ist natürlich hier umso stärker, denn im orthodoxen Judentum lehnt man zwar ab, dass Jesus von Nazareth der Messias sei. Also die waren bestimmt nicht voreingenommen, dass sie diese Stellen auf den Messias bezogen haben. Und das gibt dem Ganzen noch viel mehr Gewicht. Ja, also Psalm 40, können wir aufschlagen, wird in Hebräer 10 zitiert und messianisch gedeutet. Aber es ist natürlich auch unabhängig von Hebräer 10 klar, das kann ja nicht von David sprechen. Denn wie könnte David sagen, eben Psalm 40, Vers 8, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Niemand von uns ist in die Welt gekommen und hat gesagt, so, jetzt komme ich. Ja? Wir wussten bei der Geburt nicht mal, wer wir sind. Ja? Das kam erst ein bisschen später. Das Bewusstsein der eigenen Identität. Ja? Also unmöglich kann sich das auf David beziehen. Ich komme. Von mir steht bereits schon in der Bibel prophezeit. Und so sehen wir, das ist genau auf der gleichen Linie wie Psalm 22 zum Beispiel, wo wir auch gesehen haben, es war ein Psalm von David, aber er sagt darin, sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt oder durchgraben. Nie ist das geschehen im Leben von David. Und so wie klar, Psalm 22 spricht nicht von Davids persönlicher Erfahrung, sondern weil er ein Prophet war, hat er voraussehend von den Leiden, die über Christus, über den Messias kommen sollten, gesprochen. Aber es gibt tatsächlich Psalmen, die Davids persönliche Erfahrungen beschreiben. Nur so ein Beispiel, auch dazu, Psalm 3. Der Titel sagt, ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Und dann kommt die Bitte, Herr, wie viele sind meine Bedränger? Viele erheben sich gegen mich. Also beschreibt er genau, was er erlebt hat, als Absalom ihn gestürzt hatte vom Thron. Gut, jetzt gehen wir eben zu Hebräer 10. Wir lesen ab Vers 5. Fünf bis zehn. Ja, wer liest bitte?
Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt.
Oder sollte er jetzt vielleicht ans Mikrofon treten, oder? Dann hast du es nämlich auf der Aufnahme mit drauf, oder?
Ja, das ist besser.
Also bei längeren Texten wäre das vielleicht angenehm. Das sind ja doch fünf Verse.
Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal.
Jawohl, vielen Dank. Ja, jetzt haben wir hier ein wunderbares Beispiel dafür, wie man die Bibel auslegen muss. Also es ist ein eigentlicher Bibelkommentar, den Paulus hier im Hebräerbrief aufgeschrieben hat bezüglich Psalm 40. Zuerst mal eine Frage. Auf welchen Zeitpunkt bezieht der Hebräerbrief diesen Ausspruch, siehe, ich komme? Wann hat sich das erfüllt? Wie?
Zur Geburt Jesu.
Wo steht da etwas von Geburt? Wie kommst du drauf?
Meine Auffassung.
Ah, aber jetzt, die Auffassung ist natürlich sehr gut. Aber wo steht das hier im Text? Findet jemand anders? Wo steht da, dass das auf die Wiederkunft bezogen? Also jetzt nur, was steht im Text hier? Ja, das ist doch die Antwort. Als er in die Welt kommt, spricht er. Der Herr Jesus ist ja der ewige Gott, der Mensch geworden ist. Gott ist so allmächtig, dass er eben auch mächtig war, Mensch zu werden. Ja, der Mensch müsste sich von seinem Verstand her sagen, unmöglich, dass Gott Mensch werden kann. Aber Gott ist eben so allmächtig, dass er Mensch werden konnte. Ganz einfach. Und so war der Herr Jesus als Mensch Gott und Mensch in einer Person. Das heißt also, als er in die Welt kam, da konnte er als ewiger Sohn Gottes eben sprechen. Und auf diesen Zeitpunkt bezieht sich also dieses Wort. Eben, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Er kommt in dieser Welt ganz bewusst, um die Prophetie des Alten Testaments, die Rolle des Buches, zu erfüllen. Jetzt fällt vielleicht auf beim genauen Lesen, in Hebräer 10, Vers 5 steht, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Und was steht da in Psalm 40 eigentlich? Ja, in welchem Vers? Ja, Psalm 40, Vers 7. Ohren hast du mir bereitet. Ja gut, im Neuen Testament wird ja, weil das Neue Testament griechisch aufgeschrieben wurde, wird oft eine Übersetzung benutzt beim Zitieren aus dem hebräischen Alten Testament. Das ist die Septuaginta, die älteste Bibelübersetzung auf Griechisch, die wurde um 280 vor Christus in Ägypten von jüdischen Gelehrten hergestellt. Das ist dann später eben die Bibel der ersten Christen geworden. Und so war das also praktisch, man konnte die Septuaginta zitieren, wenn man aus dem Alten Testament in griechischen Schriften etwas wiedergeben wollte. Allerdings, nicht immer wird die Septuaginta benutzt. Manchmal haben die Bibelschreiber im Neuen Testament eine eigene Übersetzung gegeben. Manchmal ist es auch ein bisschen kombiniert, Septuaginta und doch eine eigene Übersetzung. Also es ist ganz unterschiedlich. Jetzt ist es effektiv so, man findet Septuaginta-Handschriften, die haben auch diese Lesart im Psalm 40, also diese Übersetzung, einen Leib hast du mir bereitet. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, was ist das für eine Übersetzungstechnik? Ohren hast du mir bereitet, wird übersetzt mit einen Leib hast du mir bereitet. Hat jemand dazu eine Idee, wie man das rechtfertigen kann, diese Übersetzung?
Ohren gehören an einen Leib.
Ja, klar. Und wenn es heißt, Ohren hast du mir bereitet, ja, da geht es ja um die Bildung des Menschenleib im Mutterleib. Und es ist so, effektiv in der, also der modernen Forschung wissen wir ja heute genau, wie der Embryo sich im Mutterleib entwickelt. Und es ist tatsächlich so, in einer ganz frühen Phase bilden sich beim Embryo tiefe Furchen, die sich dann weiterbilden zum Gehörgang der Ohren. Also gerade der Gehörgang der Ohren wird in einem ganz, ganz frühen Stadium der Ausbildung des Körpers gebildet. Und so ist das natürlich eine perfekte Übersetzung. Ohren hast du mir bereitet, einen Leib hast du mir bereitet. Bezieht sich wirklich auf die Bildung des Körpers des Herrn Jesus im Mutterleib von Maria. Und es ist sogar so, wörtlich steht im Hebräischen, die alte Elberfelder hat da eine Fußnote, Ohren hast du mir bereitet. Sieht das jemand, der die alte Elberfelder hat? Was heißt das wörtlich? Ja. Das ist ja perfekt, diese Ausdrucksweise. Eben indem beim Embryo sich diese tiefen Furchen und dann eben dieser Gang bildet, der zum Gehörgang führt, das ist genau die richtige Ausdrucksweise. Ohren hast du mir gegraben. Nun, im Psalm 40 wird damit betont, wenn der Herr Jesus sagt, Ohren hast du mir gegraben, wozu sind Ohren da? Um zu hören und um zu gehorchen. Ist ja interessant, auf Hebräisch ist Shama, hören bedeutet gleichzeitig auch gehorchen. Also zum Beispiel im fünften Buch Mose, das ist das Buch des Gehorsams, da hat man etwa 50 Mal diesen Ausdruck Shama, hören, der eben oft im Sinn von gehorchen verwendet wird. Ja, also der Herr Jesus sagt, Ohren hast du mir bereitet, damit will er sagen, du hast mich ausgerüstet, um auf deine Stimme zu hören, um deinen Willen auszuführen. Und das wird ja hier dann auch im Folgenden eben betont. Siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Also er will das tun, was Gott geplant hat. In Hebräer 10 wird das übersetzt, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Aber es ist so, im Hebräerbrief ist der Ausdruck Leib besonders wichtig, weil hier betont werden soll, dass Jesus Christus seinen Körper, seinen Leib als Opfer gegeben hat. Das ist der zusammenfassende Vers, liest noch jemand? Hebräer 10, Vers 10. Jawohl. Hebräer 10 will zeigen, all die Opfer im Alten Testament, die konnten keine einzige Sünde wegnehmen. Das waren nur Symbole, nur Hinweise auf das wahre Opfer des Messias. Aber jetzt durch das Opfer des Leibes Jesu sind wir wirklich gerettet, ist wirkliche Sündenvergebung möglich geworden. Und durch diese zwar ein bisschen freie Übersetzung, aber absolut exakte Übersetzung, einen Leib hast du mir bereitet, kann der Apostel Paulus so direkt die Brücke schaffen und sagen, ja, dieser Leib wurde ihm bereitet, als er in die Welt kam, und durch das Opfer dieses Leibes sind wir nun geheiligt. Ja, gibt es dazu noch eine Frage oder eine Ergänzung? Gut, jetzt kommt ja noch Folgendes dazu. Hebräer 10 zitiert ja ziemlich ausführlich, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. einen Leib aber hast du mir bereitet, an Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Also zunächst überrascht ihr mal, warum wird hier so negativ über die Opfer gesprochen? Oder scheinbar negativ. Diese Opfer hast du nicht gewollt. Ja, das ist eigentlich genau der Punkt, zum Beispiel in Hosea 6, wenn wir dort kurz aufschlagen. Dort ist genau dieser Aspekt im Visier. Hosea 6, Vers 6. Kann das jemand vorlesen, bitte?
Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer.
Jawohl. Also wörtlich, das erste Opfer ist Schlachtopfer und das zweite daneben Brandopfer. Mit dem Schlachtopfer ist gemeint das Friedensopfer. Wir kommen gleich noch auf die verschiedenen Arten von Opfer zu sprechen. Aber hier werden zwei Opfertypen erwähnt. Und hier geht es nun darum, eben Gott will nicht einfach eine äußerliche Erfüllung, indem man irgendein Opfertier opfert und meint, jetzt sei alles geregelt. Sondern er möchte, dass die innere Haltung stimmt. Und darum wird hier eben gesagt, denn an Frömmigkeit oder Güte oder eben Liebe habe ich gefallen und nicht an Schlachtopfern. Und an der Erkenntnis Gottes, eben dass man Gott sucht und ihn sieht, das ist Gott wichtiger als die äußerliche Erfüllung von Brandopfern. Das haben eben schon liberale Theologen missbraucht, solche Stellen, um zu sagen, ja, da sieht man, da wird im Alten Testament an gewissen Stellen wird ganz negativ über Opfer gesprochen. Das macht eigentlich deutlich, dass eben es gibt da verschiedene Richtungen, Strömungen, in Israel früher, zur Zeit des Alten Testaments, solche, die Opfer befürworten und solche, die gegen Opfer sind. Nein. Hier wird nicht gegen Opfer gesprochen, sondern es wird gesagt, dass Gott die innere Haltung wichtiger ist als die reine äußerliche Erfüllung, Darbringung von Opfern. Aber woraus sehen wir, dass Gott diese Opfer tatsächlich wollte? Also ich meine jetzt die Tieropfer.
Es gab doch feste Regeln, das sollte ja das
ja.
Erstgeborene,
nicht unbedingt das Erstgeborene.
Genau.
Also das ist genau das richtige Argument. Die Vorschriften für die Opfer werden ja zum Beispiel in 3. Mose 1 bis 7 ganz besonders ausführlich gegeben. Wenn wir kurz aufschlagen, 3. Mose 1. Liest jemand da die ersten drei Verse? Ja, vielleicht jemand, der nahe beim Mikrofon ist.
Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus der Stiftshütte und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich zu ihnen, wenn jemand von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr eure Opfergabe vom Vieh darbringen, und zwar vom Rind und vom Kleinvieh. Ist seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rind, so soll er ein makelloses männliches Tier darbringen. Zum Eingang der Stiftshütte soll er es bringen, damit es ihm wohlgefällig mache vor dem Herrn.
Jawohl. Also wer gibt hier die Anweisung für die Opfer? Gott selbst. Und zwar ist es bemerkenswert, es beginnt mit, und der Herr rief Mose. Normalerweise steht ja, und der Herr redete. Und hier wird gesagt, der Herr rief. Darum heißt ja das 3. Buch Mose in der hebräischen Bibel. gemäß dem ersten Wort, das vorkommt im Text, Vayikra, und er rief. Das ist Gottes Ruf an das aus Ägypten erlöste Volk, in seine Gegenwart zu treten und ihm Opfer zu bringen. Und Gott sagt damit aus, drückt damit aus, es ist ihm ein Anliegen. Mose soll also diese Vorschriften Israel weitergeben, und da wird erklärt, wenn jemand Gott etwas freiwillig bringen will als Opfer, dann kann er das. Aber das ist nicht seiner Fantasie überlassen. Also wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh und so weiter eure Opfergabe darbringen. Also Gott schreibt genau vor, wie diese Opfer sein müssen. Zunächst wird hier in Kapitel 1 das Brandopfer beschrieben, dann Kapitel 2 das unblutige Speisopfer, das als Begleitopfer zu den blutigen jeweils dargebracht wurde. Dann kommt 3. Mose 3, das zweite blutige Opfer, das Friedensopfer. In Kapitel 4 dann das Sündopfer. Und Kapitel 5, Vers 5, das Schuldopfer. Ja, das ist nun wichtig, weil in Psalm 40, da werden ja auch verschiedene Opfer erwähnt, nämlich welche? Psalm 40, Vers 7. Jawohl, und? Jawohl. Also hier haben wir vier Typen, die erwähnt sind, von den insgesamt fünf Typen. Ein Schlachtopfer, das steht für welches? Ich habe das heute schon mal erklärt. Ja, sehr oft wird das Friedensopfer im Alten und auch im Neuen wird es Schlachtopfer genannt. Wenn gesprochen wird über die Schlachtopfer, die gegessen werden, dann ist damit ganz eindeutig das Friedensopfer gemeint, weil das war das Opfer, von dem der Opfernde etwas essen durfte. 1. Korinther 10 zum Beispiel, Schlachtopfer, die gegessen werden. Ja, also da haben wir diese vier Typen. Wir können vielleicht ganz kurz erklären, was die Bedeutung dieser Opfer ist. Das Brandopfer, weiß das jemand, was daran speziell war? Es wurde ganz verbrannt für Gott. Darum heißt es im Neuen Testament, in Hebräer 10, das Wort für Brandopfer ist Holocaust. Ja? Das ganz verbrannte Opfer. Eigentlich ist eben dieser Ausdruck völlig verkehrt, wenn man ihn verwendet für die Judenvernichtung in der Nazizeit, denn die Juden waren kein Brandopfer. Man sollte eher den gebräuchlichen hebräischen Ausdruck zum Beispiel brauchen, die Shoah. Shoah heißt auf Hebräisch Katastrophe. Und das ist so der verbreitete Ausdruck im Judentum für die Judenvernichtung unter den Nazis. Aber Holocaust ist eigentlich gar nicht zutreffend, denn eben, das Brandopfer wurde ganz verbrannt, aber von dem Brandopfer, wie gesagt, in 3. Mose 1, es war zum Wohlgefallen für Gott. Das heißt, es wird in ganz 3. Mose 1 kein Wort gesprochen über Sünde. Es ist ein Opfer zur Ehre Gottes, zum lieblichen Geruch dem Herrn. Und derjenige, der es da brachte, konnte das einfach ganz freiwillig bringen. Nicht, weil er gesündigt hatte, sondern er konnte das einfach bringen, weil er Gott ein Opfer bringen wollte. Er durfte aber nichts davon essen. Es war ganz für Gott verbrannt. Und er musste aber seine Hände aufstützen auf den Kopf des Opfers. Und dann heißt es, es wird zum Wohlgefallen sein für ihn. Das heißt, das Opfertier ist ja unschuldig, ein Tier sündigt ja nicht. Das unschuldige Opfer überträgt symbolisch seine Unschuld und eben seine Wohlgefälligkeit für Gott, für den, der es darbringt, zum Wohlgefallen für ihn. Und dann wird es eben geschlachtet und dann auf dem Altar geopfert, eben zum Wohlgefallen für Gott. Und das zeigt, ist ein Hinweis auf das Opfer des Herrn Jesus, dass der Herr Jesus kommen sollte, um sich zu opfern zur Ehre Gottes, dass Gott durch ihn verherrlicht wird. Und so sagt der Herr Jesus in Johannes 17, Vers 3, gerade vor dem Kreuz, schon wie wenn er alles vollbracht hätte, stellt er sich hinter das Kreuz und sagt: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Das ist genau der Aspekt des Brandopfers. Dann gehen wir zum nächsten, das Friedensopfer. 3. Mose 3, das war das Opfer, von dem man etwas essen durfte und ein Teil wurde für Gott verbrannt. Und damit drückte der Mensch, der übrigens das Friedensopfer ganz freiwillig bringen konnte, drückte aus: Ich habe Gemeinschaft mit Gott. Das, was für Gott wichtig ist, das Opfer, das ist auch für mich wichtig. Und darum isst er davon. Und Gemeinschaft ist ja nichts anderes als zwei Menschen, die Gemeinschaft haben, genießen das Gleiche. Also die gleichen Interessen, das führt zu Gemeinschaft. Aber wenn Menschen überhaupt keine gemeinsamen Interesse haben, dann haben sie auch keine Gemeinschaft. Und so ist das eben das Gemeinschaftsopfer, das in 3. Mose 3 genannt wird, Shelamim, eben Friedensopfer, das kommt von Shalom. Und so drückt man mit diesem Opfer aus: Wir haben Frieden mit Gott. Das drückt also aus, dass der Herr Jesus gekommen ist, um sich zu opfern, um Frieden mit Gott zu machen. Ich gebe vielleicht eine Stelle dazu an, Kolosser 1, Vers 20, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Das drückt genau das Friedensopfer aus. Dann gab es eben weiter das Sündopfer. Wenn man gesündigt hatte, musste man ein Sündopfer bringen. Auch wieder die Hände aufstützen auf das Opfer, auf den Kopf. So, aufdrücken, das bedeutet Identifikation. Also man drückt das ganze Gewicht seiner Person auf das Opfertier und drückt aus: Ich übertrage quasi mein eigenes Ich auf dieses Opfer. Und dann musste der Schuldige konkret bekennen, worin er gesündigt hatte, und anschließend das Opfertier schlachten. Jetzt ist auch ein Tausch geschehen, aber nicht wie beim Brandopfer: Das vollkommene Opfer überträgt die Vollkommenheit auf den Unvollkommenen, sondern der Sünder überträgt seine Schuld auf das vollkommene Opfer. Und weil dann das Opfer quasi, natürlich symbolisch, es ist ja eine bildliche Sprache, das Opfer quasi beladen ist mit der Schuld des schuldigen Menschen, dann muss mit dem Opfer das geschehen, was mit dem Sünder hätte geschehen sollen. Es muss sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das Sündopfer nach Römer 6, Vers 23. Und dann kommt noch das Schuldopfer, das jetzt eben im Psalm 40 nicht speziell erwähnt ist. Denn es ist ganz eng verwandt mit dem Sündopfer. Weiß jemand gerade, wann musste man ein Sünd- und wann ein Schuldopfer bringen? Ja?
Wenn man an jemand anderem schuldig wurde, dann war es Schuldopfer.
Ja, also im Fall zum Beispiel, im Fall von Diebstahl, musste man nicht ein Sündopfer bringen, sondern ein Schuldopfer. Und dann war vorgeschrieben in 3. Mose 5, da musste man dem Geschädigten den Betrag zurückzahlen und 20% darüber. Und eben das Schuldopfer bringen. Und so sehen wir, Sünde und Schuldopfer hat mit Sünde zu tun, aber eben beim Sündopfer auch verborgene Dinge, verborgene Sünden, die nicht unbedingt jetzt direkt jemanden geschädigt haben, die mussten auch bekannt werden. Und so betont das Sündopfer mehr, dass der Herr Jesus gestorben ist für die Verdorbenheit unseres sündigen Wesens. Während das Schuldopfer besonders betont, es geht da um die Folgen der Sünde. Sünde richtet immer auch Schaden an. Also Sünde hat Folgen. Wenn jemand die Ehe bricht, das kann die ganze Familie zerstören und kaputt machen. Und wenn man dann später das einsieht und umkehrt, aber der Schaden ist immer noch da. Eben weil Sünde eben schädigt, Konsequenzen hat. Aber gerade das Schuldopfer betont, dass der Herr Jesus gekommen ist, um nicht nur das Böse überhaupt zu beseitigen, sondern er ist gekommen, um letztlich auch die Konsequenzen der Sünden zu beseitigen. Das ist allerdings nicht so, dass wir sagen können, dass wir dann immer schon in unserem Leben jetzt realisiert werden, aber wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, dann heißt es, es wird kein Geschrei mehr sein, keine Trauer, kein Schmerz und so weiter. Alles vorbei. Auch diese Folgen der Sünde werden geheilt werden aufgrund des Opfers des Herrn Jesus. Sehr entlastend. Gerade wenn man Schuld im Leben hat, die man aber vor Gott geordnet hat und man sieht, man kann die Folgen nicht mehr gut machen. Dass man dann eben sieht, der Herr Jesus ist auch dafür gestorben, als das Schuldopfer. Ja, und dann haben wir noch das Speisopfer. Was bedeutet das? Jawohl, und eben normalerweise wurden eben die Blutopfer begleitet von einem Speisopfer. Das Speisopfer bestand also aus Mehl und es wurde gemischt mit Olivenöl. Man hat daraus quasi eine Art Kuchen bereitet. Der wurde im Tempel gebacken. Ein Teil wurde für Gott auf dem Altar verbrannt und ein Teil durfte man eben backen und selber essen. Ja, wovon spricht dieses Mehl? Der Herr Jesus wird genannt, zum Beispiel in Jesaja 53, er, ich kann das kurz aufschlagen, Jesaja 53, Vers 2, und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Wenn man jetzt denkt an zum Beispiel an Weizen, ein Weizenhalm, der aufsprießt, der Jesus wird so als Wurzelspross aus dürrem Erdreich beschrieben. Und eben für das Speisopfer mussten die Körner gemahlen werden und mit Olivenöl vermischt werden. Und das spricht eben von der vollkommenen Menschheit des Herrn Jesus. Wenn das Korn gemahlen ist, wenn man nur die Körner hat, dann weiß man nicht, was da alles noch drin sein könnte. Ja? Was für Schädlinge oder irgend so. Aber wenn es gemahlen wird, dann kommt das Innerste, wird dabei sichtbar. Und so spricht das Speisopfer eben von der Vollkommenheit des Herrn Jesus. Man kann bis in sein Innerstes hineinschauen, es ist alles vollkommen, perfekt. So konnte der Herr Jesus auch in Johannes 8 sagen, wer von euch überführt mich der Sünde? Ist keiner gekommen. War gar nicht möglich. Und was bedeutet das Vermischen mit dem Olivenöl? Was bedeutet meistens das Olivenöl in der Bibel? Der Heilige Geist. Und das Vermischen bedeutet eben, dass der Herr Jesus vom Heiligen Geist gezeugt war. Und was man auch noch findet beim Speisopfer, dass es mit Öl gesalbt wurde. Noch eine spezielle Salbung von Öl darüber. Und das ist natürlich klar, das spricht eben von seiner Salbung mit dem Heiligen Geist. Am Jordan kam der Heilige Geist auf ihn und er wurde gesalbt für seinen Dienst. Und das ist nun eben genau der Hinweis auf den Messias. Messias heißt der Gesalbte auf Hebräisch. Und Griechisch Christus bedeutet der Gesalbte. Also das Speisopfer, das unblutig war, spricht also ganz besonders von dem vollkommenen Leben des Herrn Jesus auf der Erde, während seines ganzen Lebens. Es war eine Gabe für Gott und eben, und zwar so vollkommen, der Herr Jesus kam in die Welt und sagte, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Sein ganzes Leben von der Krippe bis zum Kreuz war ganz Gott hingegeben, wie eben ein Speisopfer. Und vom Speisopfer heißt es auch, es sei zu einem lieblichen Geruch für den Herrn, also ein Gott wohlgefälliges Opfer. Aber jetzt im Psalm 40 hören wir eben die Stimme des Messias, die sagt, Brandopfer, Schlachtopfer, Sündopfer, Speisopfer, das hast du nicht gewollt. Was bedeutet nun das, dieses nicht gewollt, wenn ja Gott das vorgeschrieben hatte? Ja, das war nicht genau, das war nicht das Eigentliche, was Gott vor Augen stand. Aber was ist das Eigentliche? Ja, einen Leib hast du mir bereitet. Also, wenn man behauptet im orthodoxen Judentum, dass Jesus als Messias ablehnt, ja, diese Opfer, das wollte Gott und das ist quasi das Letzte, was er wollte, muss man sagen, ist falsch. Es ist eben nicht das Letzte, was er wollte. Er hat das nur gegeben im Blick auf das Opfer Jesu. Und so ist also Psalm 40 überhaupt nicht ein Text, der die Opfer irgendwie negativ darstellt, sondern er macht einfach deutlich, das ist es nicht, was Gott wirklich suchte. Das waren nur Hinweise auf das Eigentliche. Der Jesus ist die Erfüllung dieser Opfer. Ja, gibt es dazu noch eine Frage? Ja, gehen wir doch nochmals zu Hebräer 10. Da wird das sehr schön erklärt. Liest jemand nochmals ab Vers 8? Zuerst mal Vers 8 einfach.
Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden.
Jawohl, also er zitiert nochmals ganz kurz diese verschiedenen Opfer, die da erwähnt sind, und dann kommentiert er, die nach dem Gesetz dargebracht werden. Also das ist jetzt eben ein Beispiel für einen guten Bibelkommentar. Man wiederholt, oder eine Predigt, ja, man wiederholt kurz den Bibeltext und gibt dann die Erklärung, also bei diesen Opfern handelt es sich eben um diese Opfer, die Gott im Gesetz gefordert hatte, die man also nach göttlicher Vorschrift dargebracht hatte. Und dann geht er weiter, zitiert weiter nochmals den Text, Vers 9.
Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Da liegt das erste weg, um das zweite aufzurichten.
Jawohl, also er sagt, das erste, das ist was?
Die Opfer.
Und das zweite? Das, ja,
das,
beziehungsweise das Opfer Jesu, ja. Und so sagt er, das Erste wird jetzt quasi auf die Seite gestellt, damit das das Zweite seine Bedeutung bekommt. Und das Großartige ist ja, dass eben mit dem Opfer des Herrn Jesus am Kreuz ist ja das Ende des Opfersystems im Judentum gekommen. Das heißt also endgültig ab dem Jahr 70, als die Römer Jerusalem und den Tempel zerstörten, hörte der Opferdienst auf. Das war vorbei. Das war so katastrophal für das Judentum, dass man eigentlich die ganze Religion ändern musste. Plötzlich musste man sich abfinden, eine Religion, die früher das Opfer im Zentrum hatte, eine Religion zu haben ohne Opfer. Und dann hat man versucht, ihm zu erklären, ja, wir können auch beten und Gott kann unser Gebet als ein Opfer annehmen. Aber das blieb dann nicht nur bis zum Jahrhundert, auch nicht bis zum Jahr 200, dass keine Opfer mehr da waren. 300, 400, 500, Jahr 2000, immer noch keine Opfer. 2008, immer noch keine Opfer. Das ist unglaublich. Gott hat diese Opfer weggenommen und nicht mehr zugelassen bis heute, dass sie zurückkämen. Also, er nimmt das erste weg, damit er das zweite aufrichte. Und eigentlich kann man sagen, haben die Opfer ihr Ende gefunden, sogar vor dem Jahr 70. Weil im Talmud, im Traktat Sanhedrin, steht 37b, steht 40 Jahre lang. Vor der Zerstörung des Tempels kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Und die rot gefärbte Schnur wurde nicht mehr weiß. Das klingt ein bisschen mysteriös, oder? Gebe ich zu. Aber was ist gemeint mit dem Los, das nicht mehr in die rechte Hand kam? Genau, also das wichtigste Opfer in diesem ständigen Opferdienst war ja das Yom Kippur-Opfer, das einmal im Jahr dargebracht wurde für die Sünden des ganzen Volkes Israel im vergangenen Jahr. Und darum spricht übrigens Paulus auch in Hebräer 10, in unserer Stelle, spricht er gerade in den Versen vorher über das Yom Kippur-Opfer. Und es war so, nach 3. Mose 16 mussten zwei Ziegenböcke vor den hohen Priester gebracht werden. Und er musste nun entscheiden oder herausfinden, welcher Bock sollte als Sündenbock in die Wüste hinausgejagt werden, beladen mit der Schuld Israels. Und das hat man so gemacht, man hat ihm eine Box gereicht, in der zwei Lose waren. Und da steht in 3. Mose 16, er soll mit dem Los entscheiden, welcher Bock eben in die Wüste soll und welcher geschlachtet werden muss. Und da hat er mit beiden Händen in diese Box hineingegriffen, die hat einen Deckel, oder? Aber blind hineingegriffen und in jede Hand ein Los genommen. Diese Lose waren aus Metall und konnten aufgeklappt werden. In dem einen Los, auf dem einen Los stand L'Adonai, für den Herrn. Und auf dem anderen stand L'Azazel, für Azazel. Das heißt, für den Bock, der weggeht. Und nun hat man im Judentum das so aufgefasst, wenn das Los für Gott in die rechte Hand kam, dann war das göttliche Zeichen, dass Gott bereit war, das Opfer am Yom Kippur anzunehmen. Und nun sagt diese Talmudstelle im Traktat Sanhedrin, in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Das heißt, 70 weniger 40 bringt uns genau auf die Zeit Jesu. Das heißt, die Kreuzigung Jesu fand eigentlich statt im Jahr 32, das heißt also 38 Jahre vor der Zerstörung. Aber der erste Mordversuch fand schon ganz früh am Anfang seines dreijährigen Dienstes statt. Wie er beschrieben wird in Markus 3 bereits. Markus Evangelium. Markus 1 beginnt mit dem öffentlichen Dienst des Herrn Jesus und dann Kapitel 3 kommt schon der erste Mordversuch. Und so kann man sagen, eigentlich seit dem ersten Mordversuch der Führer im Judentum kam am Yom Kippur das Los nicht mehr in die rechte Hand. Und alle wussten, Gott nimmt das Yom Kippur-Opfer nicht mehr an. Nächsten Jahr wieder Ladonai in der linken Hand. Nächsten Jahr wieder. Im Jahr 32 auch wieder, als die Kreuzigung stattfand. Gott nimmt das Opfer nicht an. Was ist los? 34, 35. Man kann ja mal zu Hause mal üben mit einem Euro-Stück und schauen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man 40 Mal immer die gleiche Seite kriegt, Zahl kriegt. Man kann das schön ausrechnen. Es ist einfach unmöglich. Und natürlich kann jemand sagen, ja, das ist vielleicht eine schöne, nette Geschichte da im Talmud. Also, da müsste man ja auf den Kopf gefallen sein, wenn man eine solche Geschichte erfindet. Das wäre das größte Eigentor für das orthodoxe Judentum, dass Jesus als Messias ablehnt, zu sagen, übrigens ab dem Jahr 30 waren die Opfer wirkungslos. Und dann ab dem Jahr 70 hatten wir gar keine mehr. Also das ist natürlich ein ganz starkes Argument, dass eben diese Überlieferung, diese talmudische, rabbinische Überlieferung, dass die einfach der Tatsache entspricht. Ja?
Wie bekommen die Juden heute Sündenvergebung und warum führen die Juden eigentlich das Opfer nicht wieder an?
Das sind also zwei Fragen. Also es wurde dann betont, ab der Zeit, wo man keine Opfer mehr hatte, wir können anstatt eben zu opfern, können wir beten. Und auch am Yom Kippur, also Jahr für Jahr wird Yom Kippur gefeiert ohne Opfer, ohne hohen Priester. Aber man bekennt in den Synagogen die Sünden. Für manche ist das ein äußerliches Ritual und für andere ist das eine sehr ernsthafte Sache. Da findet man alles. Aber die große Frage ist, wo ist das Opfer? Und Gott hat eben seinem Volk dieses Opfer weggenommen, damit sie sehen müssen, das wahre Opfer ist das Opfer von Psalm 40. Er nimmt das erste weg, damit er das zweite aufrichte. Und Paulus sagt, als Jude, der eine rabbinische Ausbildung gemacht hatte, durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal dargebrachte Opfer des Leibes Jesu Christi. Ja, also das hat Gott so ausgeführt, um eben dem Volk Israel, aber auch allen anderen Völkern zu zeigen, wo das wahre Opfer zu finden ist. Jetzt die andere Frage, warum führt man im Judentum keine Opfer mehr ein? Wie kann man die beantworten? Und warum ist kein Tempel mehr da? Ja, aber da kann man wieder einen bauen. Wie?
Da steht auch die Moschee drauf.
Ja, aber die steht ja erst seit 682 dort. Ja, aber wenn sie ja schon einen wollten, dann könnten sie einen bauen. Kann man sagen, aber warum bauen sie dann keinen? Ja, warum haben sie ihn ja? Ja, aber die Synagogen hatten sie auch schon früher. Das war ja nie ein Ersatz für den Tempel. Aber warum haben sie im Jahr 71 nicht wieder einen Tempel gebaut? Ja gut, die Römer, die hatten den Tempel zerstört im Jahr 70. Und die wollten keinen neuen Tempel mehr. Also die durften wegen den Römern keinen Tempel mehr bauen. Dann aber kam plötzlich eine Wende in der Zeit von Kaiser Hadrian, Anfang des 2. Jahrhunderts, der sagte den Juden, ihr könnt den Tempel wieder bauen. Er wollte so auf guten Fuß stehen mit den Juden. Und dann kam da eine riesige Euphorie auf, jetzt bauen wir den Tempel. Und dann haben, so wie das in der rabbinischen Literatur überliefert, die Samariter, die ja Feinde der Juden waren, da in Nablus, Sichem, haben die eine Delegation zum Kaiser geschickt und gesagt, erlaubt das ja nicht. Wenn die wieder einen Tempel haben, dann fangen die wieder an zu rebellieren. Ich habe es schon erlaubt. Sag ihnen, sie können den Tempel bauen, aber übrigens ein paar Ellen verschoben zum früheren Standort. Und das hat er so gemacht. Und das Judentum hat dann eine Wehklage veranstaltet und das ganze Projekt wurde begraben. Weil es geht nicht, ein paar Ellen verschoben zur richtigen Position den Tempel zu bauen. Und dann, etwas später kam dann eben trotzdem deswegen ein Riesenaufstand der Juden unter einem falschen Messias. Und das hat zu einem verheerenden Krieg geführt mit mehr als 1 Million Toten unter dem jüdischen Volk. Kaiser Hadrian hat alles blutig niedergeschlagen und war dann so wütend auf die Juden, dass er am Standort des Allerheiligsten einen Jupitertempel aufrichten ließ. Und Juden durften überhaupt nicht mehr die Stadt betreten. Und so ging das weiter. Später auch die Byzantiner haben den Juden nicht erlaubt, den Tempel zu bauen. Es gab eine kleine Ausnahme. Unter Julian, dem Abgefallenen, dem Apostat im 4. Jahrhundert, mit Kaiser Konstantin kam ja die Wende, das Römische Reich wurde plötzlich christianisiert. Ja? Der römische Kaiser betrachtete sich als Christ. Und dann eben ein etwas späterer Kaiser, aber immer noch im 4. Jahrhundert, der hat dann gesagt, weil er vom Christentum nichts mehr wissen wollte, die Juden dürfen den Tempel wieder aufbauen. Dann hat das zu einer Bewegung geführt. Enthusiastisch wurde da, ging man an die Arbeit, wollte den Tempel bauen. Und dann gab es ein Erdbeben, von dem es übrigens noch archäologische Spuren gibt. Und das hat eine Explosion gegeben auf dem Tempelplatz. Wahrscheinlich ist Erdgas entwichen. Mit Toten, das ganze Projekt wurde begraben. Und dieser Julian war sowieso nur eine kurze Zeit an der Macht und dann kam wieder ein anderer, der wollte nichts mehr wissen von einem jüdischen Tempel. Und dann etwas später, im 7. Jahrhundert, kamen die Muslime, haben dort den Felsendom hingebaut und der steht bis heute, der Islam will absolut keinen jüdischen Tempel dort. Aber so hat Gott das Judentum gehindert, sie konnten keine Opfer mehr haben. Und natürlich wichtig zu wissen, 5. Mose 12, 5. Mose 12, Verse 13 bis 14 sagen, dass man die Opfer nur an diesem einen auserwählten Ort darbringen darf. Und das ist eben der Tempelberg in Jerusalem. Es gibt keine Alternative. Also es bringt nichts, wenn man in Singen irgendwo ein größeres Grundstück freimachen würde. Das ist keine Alternative. Nur dort, und Gott hat es nicht erlaubt, eben zu zeigen, er hat das erste weggenommen, damit er das zweite aufrichte. Ja. Ja, das ist ein gutes Thema für nach der Pause. Vor der Pause wurde noch die Frage gestellt, wie das ist mit den Opfern im Blick auf die Zukunft. Es gibt ja jüdische Bewegungen, die den Opferdienst wieder einführen wollen. Was ist dazu zu sagen? Hat jemand eine Antwort? Wie? Ja, eben, Sie können es nicht bis jetzt wegen des Tempels, aber wird sich das noch ändern? Was sagt die Bibel dazu? Ja, bitte? Ja, in der Offenbarung wird tatsächlich gesprochen davon, dass wieder ein Tempel in Jerusalem stehen wird. Offenbarung 11 spricht von diesem Tempel. Auch der Altar wird erwähnt. Hesekiel auch, aber Hesekiel beschreibt ihn bereits in seiner vollen Ausführung dann im tausendjährigen Reich. Hesekiel 40 bis 48 beschreibt den neuen Tempel im tausendjährigen Reich. Also es wird wieder ein Tempel kommen. Es werden Opfer kommen. In Offenbarung 11 ist es sogar der Tempel noch vor der Wiederkunft Christi, wird der wieder gebaut werden. Das heißt, er muss unbedingt stehen nach der Entrückung der Gemeinde. Und da ist zu sagen, in Hosea 3, Verse 4 und 5 wird gesagt, die Kinder Israel werden viele Tage ohne König und ohne Fürsten sein. Also staatenlos. Eben nicht ewig, sondern lange Zeit. Und tatsächlich, ab dem Jahr 70, in der Folge, ging der Judenstaat unter. Aber 1948 wurde er wieder gegründet. Und in dieser Stelle heißt es nicht nur, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König und ohne Fürsten sein, sondern auch ohne Schlachtopfer. Also nicht ewig. Die werden wieder kommen. Aber es ist so, dass in dieser Zeit, wenn der Tempel eben so eine große Rolle wieder spielen wird, das ist die Zeit, in der die große Erweckung in Israel stattfinden wird. Der Überrest wird umkehren. Natürlich nach der Entrückung der Gemeinde wird es in Israel eine Erweckung geben. Und diese Juden werden sich um den Tempel bemühen, aber die werden auch wissen, wo das wahre Opfer stattgefunden hat. Also Gott hat für diese lange Zeit bis jetzt diese Opfer weggenommen, um dem Judentum zu zeigen, wo das wahre Opfer ist. Aber der Tempel wird wiederkommen, nur wird man dann eben verstehen, diese Opfer sind nur ein Symbol und sie weisen hin auf das wahre Opfer, das eben im Psalm 40 vor uns steht. Ja, jetzt gehen wir zu Psalm 40 zurück. Ja, bitte. Nein, ich habe gesagt, der Tempel muss stehen nach der Entrückung. Aber die Entrückung kann jederzeit geschehen. Aber nach der Entrückung kommt der Tempel. Ja. Ich habe es nicht verstanden.
Was bauen kann man heutzutage auch schneller?
Ja, natürlich. Das geht ruck, zuck, zack, zack, ja. Gut, also gehen wir zurück zu Psalm 40. In Vers 9 sagt der Herr Jesus, nachdem er gesagt hat, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Das ist ein sehr schönes Wort. Es ist ja so, die Bundeslade, die stellt ja auch den Herrn Jesus Christus symbolisch dar. Die Bundeslade, auf ihr hat am Yom Kippur der hohe Priester das Blut des stellvertretenden Opfers gesprengt. Und so wurde eben die Bundeslade bzw. der Deckel aus Gold darauf zum Versöhnungsdeckel. So konnte Gott vergeben. Und der Herr Jesus wird ausdrücklich genannt mit diesem Ausdruck des Versöhnungsdeckels in Römer 3. Wenn wir kurz aufschlagen. Römer 3, Vers 23, kann das jemand lesen, bis 25a. Das bis dahin, als einen Sühneort. Das griechische Wort hier ist Hilasterion. Das ist der Fachausdruck in der Bibel für den Deckel der Bundeslade. Also Gott hat Christus als Bundeslade hingestellt, als Ort der Versöhnung, weil er die Versöhnung durch sein Blut gebracht hat. Nun, die Bundeslade bestand aus Holz, in Akazienholz, überzogen mit Feingold. Das Holz ist ein Bild der Menschheit des Herrn Jesus. Eben der, dieser, dieses Reis ist, das aufwächst, Jesaja 53, Vers 2, ein Schössling aus dürrem Erdreich. Und er sagt ja auch in Lukas 23, wenn man dies an dem grünen Holz tut, was wird geschehen, wenn man es an dem dürren tut? Er vergleicht sich selber mit dem grünen Holz. Ja? Also, das spricht von seiner Menschheit. Das Akazienholz, überzogen mit Gold. Das reine Gold spricht in der Bibel wovon? Jawohl, und Beweis dafür? Einer der Freunde Hiobs, der Älteste, hieß Eliphas. Eliphas bedeutet, mein Gott ist Feingold. Eli, mein Gott, Fas, Feingold. Also, die Bundeslade spricht davon, dass der Herr Jesus Gott und Mensch in einer Person ist. Und jetzt, das ist der langen Rede, kurzer Sinn. Was war in der Bundeslade? Jawohl, dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Also es geht ja hier um den Erlöser, der in diese Welt kommt. Gott hat ihm einen Leib bereitet, im Mutterleib von Maria. Er kommt in diese Welt, um die Prophetie zu erfüllen. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um Gottes Willen auszuführen. Und sein ganzes Leben ist zur Ehre Gottes, nämlich so, dass er das Gesetz in seinem Leben vollkommen verwirklicht. Nicht als etwas Äußerliches, sondern ein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Und so sagt der Herr Jesus in Matthäus 5, wenn wir kurz aufschlagen, in der Bergpredigt, Vers 17, wer liest?
Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.
Jawohl. Also der Jesus sagt ganz klar, er ist nicht da, um das Gesetz irgendwie aufzulösen, sondern zu erfüllen, das heißt, das Gesetz in seiner ganzen Fülle darzustellen. Er ist der einzige Mensch, der die Tora wirklich gehalten hat. Und es ist ganz falsch, wenn manchmal gesagt wird, der Jesus hätte sich an gewisse Dinge nicht gehalten, hätte den Sabbat, das Sabbatgebot gebrochen und hätte das und das gemacht. Das hat er nie. Er hat nur Dinge gebrochen, die die Menschen aufgebaut haben, indem sie gewisse Gebote überzogen haben, in einer Art, wie Gott das nicht gemeint hat. Und darum hat er auch am Sabbat geheilt. Aber die Heilung am Sabbat, das war ja gar nicht eine Arbeit. Gott hat verboten Arbeit am Sabbat. Aber das war nicht eine Arbeit, die er gemacht hat. Das war völlig überzogen, das als Arbeit zu bezeichnen. Und so hat der Herr Jesus gezeigt, wie Gott diese Gebote wirklich gemeint hat. Und gerade in den weiteren Versen erklärt er dann zum Beispiel Matthäus 5, 21, ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt hast, du sollst nicht töten. Und dann erklärt er, im Grundsatz ist dieses Gebot bereits gebrochen, wenn man jemanden als Dummkopf bezeichnet. Also das Herabwürdigen des Nächsten ist im Grundsatz eben schon der Bruch des Gebotes, der dann ganz am Schluss endet mit dem Mord. Und er erklärt dann auch in Vers 27, du sollst nicht Ehe brechen. Da sagt er, das beginnt nicht erst dann, wenn die Ehe wirklich in Tat und Wahrheit als ausgeführte Tat gebrochen ist, sondern er sagt, der Ehebruch beginnt schon, wenn ein Mann eine andere Frau anschaut und sie begehrt. Das ist bereits im Grundsatz der Bruch dieses Gebots. Und so erklärt der Herr Jesus, wie Gott das wirklich gemeint hat. Also so gewisse überzogene Auffassungen der Pharisäer, die sehr stark auf Äußerlichkeit bedacht waren, die hat er abgelehnt, aber dabei hat die ganze innere Kraft gezeigt, dass das Gebot eben viel, viel schärfer zu verstehen ist, wie das viele verstanden haben. Und so hat der Herr Jesus also das Gesetz in seiner ganzen Fülle dargestellt und in seinem Leben eben auch ausgelebt. Galater 4 sagt, dass Christus geboren worden ist von einer Jungfrau, geboren unter Gesetz. Also er hat sich selber unter das Gesetz gestellt und darum hat der Herr Jesus auch Quasten getragen an den Kleidern. Ja, den Evangelien liest man da doch, wie zum Beispiel jemand die Quaste seines Kleides berührt hat. Das sind diese blauen Fäden, wie sie Orthodoxe allgemein an den Kleidern tragen, also die Männer. Zwar nicht blau, weil man die Farbe nicht mehr hatte, über Jahrhunderte hinweg. Und darum sind die weiß. Aber in der Zwischenzeit hat man auch diese Farbe wieder neu entdeckt, wie man die herstellen muss. Ja, also der Herr Jesus hat sich an all diese Dinge des Gesetzes gehalten. Das Gesetz war in seinem Herzen. Und das hat ihn dazu geführt, dass er schließlich aber ans Kreuz ging, um die Strafe, die er nicht verdient hatte, aber wir verdient hatten, auf sich zu nehmen. Und da kommen jetzt aber eigenartige Verse im Psalm 40, gerade diesbezüglich. Wenn er also sagt, dein Gesetz ist im Innern meines Herzens, wie ist das möglich, was da steht im Psalm 40, Vers 13? Lies das jemand vor, bitte. Ja, wie sollen wir jetzt das verstehen?
Ja, wenn er sich mit unserer Sünde eins gemacht hat, dann war es unsere Sünde.
Ja, das ist die Lösung des Problems. Also es ist so, Psalm 40 ist ja ganz eindeutig vom Heiligen Geist im Neuen Testament auf den Herrn Jesus bezogen. Aber sobald man eben zu Vers 13 kommt, kriegt man ein Riesenproblem. Wie geht das? Nun, es ist genauso wie erklärt worden ist, der Herr Jesus hat am Kreuz unsere Sünden auf sich genommen, von allen, die an ihn glauben, und hat sich so damit identifiziert. Und er wurde von Gott so damit identifiziert, als hätte er diese Sünden begangen. Das ist genau das, was Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 21. Können wir das kurz aufschlagen? Liest jemand bitte vor, Vers 21.
Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden.
Jawohl. Also der Ausdruck ist sehr, sehr stark, dass Gott ihn zur Sünde gemacht hat. Der Ausdruck die Sünde ist ja im Neuen Testament sehr oft der Ausdruck für die böse, verdorbene Natur des Menschen. Nicht für die einzelne Tatsünde, sondern die verdorbene Natur wird genannt die Sünde. Besonders im Römerbrief ab Kapitel 5, Vers 12 und folgende. Also Gott hat den Herrn Jesus mit all denen, die an ihn geglaubt haben oder noch glauben werden, identifiziert. Das heißt, er hat ihn am Kreuz juristisch betrachtet, als wäre er die Quelle von all dem Bösen in unserem Leben gewesen. Und so hat der Herr Jesus also unsere Sünden in seinem Leib getragen, nach 1. Petrus 2, unsere Sünden in oder an seinem Leib getragen, und er selber wurde eben von Gott zur Sünde gemacht, als wäre er die Quelle. Aber eben juristisch so erklärt, ja, er blieb der Vollkommene in sich. Aber so wurde er mit dem Bösen identifiziert, sodass der Herr Jesus am Kreuz hier spricht, Denn Übel bis zur Unzahl haben mich umgeben. Meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht, dass ich nichts sehen kann. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes. Das sind Worte, die der Herr Jesus gesprochen hat in den Stunden der Finsternis, als Gott ihn verlassen hat. Gott musste ihn verlassen, weil er das Sündopfer war. Wir haben ja heute vom Sündopfer gesprochen, aber noch, wir haben nicht davon gesprochen, das Sündopfer, wo wurde das verbrannt? Das wurde nicht auf dem Altar verbrannt, wie das Brandopfer. Das Sündopfer wurde hinausgeschafft außerhalb des Lagers, das heißt außerhalb der Stadt gab es einen speziellen Ort, wo das Sündopfer verbrannt wurde. Für Gott ist Sünde so abscheulich. Und in dem Moment, wo das Opfertier identifiziert worden war mit dem Sünder, der die Hände aufgestützt hat, war dieses Opfer nicht mehr in der Lage, im Tempel zu bleiben. Es musste hinausgetan werden, aus dem Tempel hinaus, aus der Stadt hinaus, um dann eben dort geopfert zu werden. Und so ist der Herr Jesus eben außerhalb der Stadt Jerusalem auf Golgatha gekreuzigt worden. Das zeigt uns etwas von der Schrecklichkeit der Sünde und eben warum der Jesus wirklich von Gott verlassen werden musste, als er gesagt hatte, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir müssen die Antwort geben, weil er unsere Schuld, unsere Sünde zu seiner eigenen gemacht hat. Und wir haben noch gar nicht gesprochen über die ersten Verse des Psalmes. Da wird eigentlich bereits der Sieg und die Auferstehung beschrieben. Lesen wir nochmals Psalm 40 ab Vers 1. Wer liest vor? Hier vielleicht am Mikrofon nochmals bis Vers 5. Oder bis Vers 4. Kann das jemand lesen?
Voll Zuversicht hoffe ich auf den Herrn. Und er wandte sich zu mir und hörte mein Hilfeschrei. Ich war in eine verzweifelte Lage geraten, wie jemand, der bis zum Hals in einer Grube voll Schlamm und Kot steckt. Aber er hat mich herausgezogen und auf festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wieder sicheren Halt. Er gab mir ein neues Lied in meinem Mund, ein Lobgesang für unseren Gott. Das werden viele Leute hören. Sie werden den Herrn wieder achten und ihm vertrauen. Glücklich ist, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht mit den Überheblichen und den Lügnern einlässt.
Jawohl. Also der Herr Jesus spricht hier, wie er in der Grube des Verderbens war, in kotigem Schlamm. Das spricht eben davon, wie er mit unseren Sünden beladen war. Diese drei Stunden der Finsternis, das war diese Grube des Verderbens, in kotigem Schlamm. Aber sein Opfer wurde von Gott angenommen und darum ist der Jesus am dritten Tag von Gott auferweckt worden und spricht hier davon, er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm und hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt. Also der Psalm 40 beginnt eigentlich mit dem Sieg, mit dem vollendeten Werk von Gott angenommen. Die Auferstehung Jesu ist der Beweis, dass Gott dieses Opfer angenommen hat. Und dann, was wir eben zu Beginn angeschaut haben, Verse 7 und folgende, wird erklärt, eben warum der Herr Jesus in diese Welt kam, weil Gott eben nicht diese Opfer eigentlich wollte, sondern das Eigentliche war das wahre Opfer. Und darum sagte er, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht geschrieben, Gott hat ihm einen Leib bereitet, er hat das sein Leben zur Ehre Gottes geführt. Das Gesetz Gottes war im Innern seines Herzens. Und nun kommen wir zu den Versen 10 und folgende. Worauf bezieht sich das? Liest jemand gerade Vers 10 vor? Jawohl, worauf bezieht sich das? Ich habe eine Gerechtigkeit verkündigt in der großen Versammlung. Wer ist diese große Versammlung? Ist das die Gemeinde? Ja, der Jesus hat gepredigt in allen möglichen Synagogen in ganz Galiläa und Judäa. Er hat auch gepredigt unter freiem Himmel. Und es sind Tausende gekommen. Und da hat der Jesus die Gerechtigkeit Gottes verkündigt in der großen Versammlung. Wo zum Beispiel? Ja, bei der Speisung der 5000 wird nicht speziell gesagt, was er dort gepredigt hat. Aber wir haben ja so viele Predigten des Herrn in den Evangelien aufgeschrieben. Ja, die Bergpredigt zum Beispiel ist ja ganz ausgesprochen, Matthäus 5 bis 7, die Verkündigung der Gerechtigkeit Gottes, wo er erklärt, was bedeutet, du sollst nicht töten. Da kann keiner sagen, ja, ich habe noch nie einen umgelegt, also ich bin, mit mir ist schon in Ordnung. Und da kommt keiner durch die Masche, weil der Herr Jesus erklärt, nein, du hast das Gebot bereits gebrochen, indem du Schimpfwörter über andere ausgesprochen hast. Und der Jesus sagt, siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Herr, du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens. Und dann, der nächste Punkt, was hat er auch verkündigt? Jawohl. Wo haben wir ein Beispiel, wo er Gottes Treue verkündigt hat? Deine Treue und deine Rettung. Und dann deine Güte. Ein Beispiel, man könnte viele Beispiele nehmen. Nicht wahr? Der Jesus hat ja 3 Jahre lang gepredigt. Und die Evangelisten, die berichten einen Teil, eben einen Ausschnitt aus seinen Predigten. Wenn man alle Predigten in den Evangelien zusammenstellen würde und als Text so durchlesen würde, dann käme man etwa auf 2 Stunden. Aber eben, das ist quasi die Zusammenfassung von all dem, was er in 3 Jahren gepredigt hat. Wo haben wir ein schönes Beispiel, wie er eben die Treue Gottes verkündigt hat? Jawohl, zum Beispiel Markus 2, dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Vielleicht dort könnte man anstatt Treue vielleicht noch eher sagen, deine Rettung. Habe ich verkündigt. Ja, das auch, klar. Haben Sie in Ihrer Übersetzung Treue, Rettung und dann Barmherzigkeit? Ach so, aber jetzt meine ich diese Ausdrücke, die hier vorkommen, in Vers 11, eben deine Treue, deine Rettung, deine Sünden sind dir vergeben. Da spricht der Herr Jesus diese Rettung aus. Übrigens, das war ein ganz besonderer Tag, eine besondere Verkündigung, da in Markus 2, da waren nämlich Gesetzeslehrer, Rabbiner da, aus jedem Dorf in Galiläa und aus Judäa und aus Jerusalem. Also das war wirklich eine große Versammlung. Die wollten prüfen, ob Jesus Christus wirklich der Messias ist. Dann kam also eine Delegation aus dem ganzen Land, aus jedem Dorf ein abgesandter Rabbiner. Und da hat der Jesus dann eben gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Was er diese Rabbiner dann so geärgert hat. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott? Ja, richtig, nur Gott. Aber wenn der Messias Gott ist, dann kann er eben Sünden vergeben, ganz einfach. Und deine Treue, schönes Beispiel, Matthäus 5, gerade wieder in der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 46. Der Herr sagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen und so weiter. Und dann, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Kann jemand weiterlesen? Jawohl, also das ist Gottes Treue zum Beispiel. Und dann deine Güte, ein Beispiel dafür. Ja, genau. Und dann deine Wahrheit, nicht verhehlt. Auch da könnte man die Bergpredigt wieder anführen, wo der Herr Jesus erklärt, dass die Jünger nicht Heuchler sein sollen, sondern eben, wenn sie beten, nicht einfach sich extra von den Leuten sehen lassen wollen. Sie sollen in ihre Kammer gehen, Türe zumachen und so echt wahr beten. Da hat der Jesus so auch die Wahrheit Gottes verkündigt. Ja, also so könnte man nach Beispielen suchen durch die ganzen Evangelien. Und man wird dann sehr überall fündig werden, wie der Herr Jesus wirklich diese Dinge genauso verkündigt hat. Dann bleibt aber noch eine Erklärung zu den ersten Versen. Ich habe gesagt, der Jesus spricht hier, wie er eben auferstanden ist, aus der Grube des Verderbens heraufgekommen ist. Und nun sagt er, in meinen Mund hat er gelegt ein neues Lied. Das neue Lied ist in der Bibel immer das Lied der Erlösung. Und zwar findet man diesen Ausdruck in der Bibel 7-mal. Also das nur als Hinweis für ein persönliches Bibelstudium. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, wir sind am Ende. Aber 7 Stellen im Alten und im Neuen Testament, das neue Lied, dem sollte man nachgehen, das Lied der Erlösung. Nun sagt der Herr Jesus aber hier nicht nur, in meinen Mund hat er gelegt ein neues Lied, sondern einen Lobgesang unserem Gott. Mit wem macht er sich da eins? Ja, also nicht mit den Menschen allgemein, sondern mit denen, die an ihn glauben. Und so hat der Herr Jesus ja Maria Magdalena gesagt, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und sie soll diese Botschaft den Jüngern bringen. Unserem Gott. Also der Herr Jesus verbindet sich mit den Erretteten, die durch sein Werk, durch sein Sündopfer gerettet sind und sagt, wenn sie so singen, wird das ein Zeugnis sein. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Das zeigt auch, dass der Gottesdienst eben einen zeugnishaften Charakter hat, auch nach außen, wo man das neue Lied, das Lied Erlösung singt. Ja, und dann bleiben eigentlich noch die nur noch die letzten Verse, Verse 13 bis 17.
Also ich habe noch eine Frage.
Ja, bitte.
Und zwar, also für mich ist es nicht so ganz einfach, das nachzuvollziehen, dass diese ersten Verse von Herrn Jesus gesprochen sind. Denn er wusste, als er uns erlöst hat durch seinen Tod, er wusste doch, dass er der Sohn Gottes ist und dass er auch wieder auferstanden ist. Und deshalb deswegen, dass er sagt, Gott hat mich aus der grausigen Grube
ja, klar. Aber ja, aber es ist ja so, in Hebräer 5 zum Beispiel heißt es, der in den Tagen seines Fleisches, da es wohl Bitten als Flehen, dem darbrachte, mit starkem Geschrei und Tränen darbrachte, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte. Also der Herr Jesus hat mit starkem Geschrei und Tränen, das ist ein Hinweis auf Gethsemane, Gott gebittet, dass er ihn aus dem Tod erretten werde. Das ist bezogen auf die Auferstehung. Nicht vor dem Tod erretten, sondern aus dem Tod erretten. Und hier ist dann eigentlich der Dank. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens. Und so hat der Vater den Menschen Jesus auferweckt aus den Toten. Also es ist in diesen Versen nicht eine Unsicherheit drin, oder? Als hätte er das nicht gewusst, sondern er sagt einfach, ich habe geschrien und du hast geantwortet. Und das ist wirklich, das bezeugt auch das Neue Testament, dass er wirklich Gott mit starkem Geschrei und Tränen eben um Rettung aus dem Tod gebetet hat. Ist es so ein bisschen klar? Ja, ja, das ist meistens so. Ja. Ja. Ja, das ist sowieso wichtig, dass wir das Wort Gottes immer wieder auch anwenden. Wenn Gott zum Beispiel Josua sagt, ich werde dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Dieser Vers, also Josua 1, wird im Hebräerbrief bezogen auf uns Gläubige. Er hatte schließlich verheißen, sagt der Hebräerbrief, ich werde dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Da könnte jemand sagen, ja, das ist zu Josua gesagt. Ja, aber wir wenden diese Zusage an Josua auch auf uns an. Und natürlich können wir das auch auf uns anwenden. Und zwar erst recht, wenn das Neue Testament uns erklärt, dass alle, die an den Herrn Jesus glauben, eigentlich mit ihm gestorben sind und mit ihm auferweckt sind. Sein Tod ist unser Tod. Seine Auferstehung ist unser neues Leben, unsere Auferstehung. Und so kann man das natürlich auch auf die Gläubigen übertragen, anwenden. Aber in der ersten Bedeutung bezieht es sich wirklich auf den, der gesagt hat, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, oh Gott. Ja. Genau, genau gleich wie in Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So beginnt der Psalm. Aber David war nie von Gott verlassen. Weil er ein Prophet war, hatte er aber eben von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, so zuvor geschrieben. Ja? Ja, genau. Also ganz wenige gewisse Teile des Sündopfers, die kamen auf den Altar. Und damit wird eben ausgedrückt, wird eigentlich klar, dass das Opfer selbst, das ist in sich vollkommen. Aber weil es eben identifiziert wurde mit der Sünde, kam dieses kommt das dazu, dass das Opfer zur Hauptsache draußen verbrannt werden muss. Also das drückt eigentlich aus, das ist nicht ein Widerspruch, der Herr Jesus blieb vollkommen heilig, auch am Kreuz, obwohl er zur Sünde gemacht war. Und das kommt genau beim Sündopfer zum Ausdruck. Und diese Teile, die verbrannt wurden, zum Beispiel das Fett, das heißt, das Fett ist eigentlich immer, spricht von Vollkommenheit. Und so hat Gott eben in dem Herrn Jesus seine Vollkommenheit gesehen, auch in dem Moment, wo er zur Sünde gemacht war. Also das hilft eben, damit wir ja nicht eine falsche Sicht bekommen, wenn der Herr sagt, meine Sünden, aber er blieb auch in dem Moment der Heilige, der Vollkommene, obwohl er als Mensch ebenso mit uns identifiziert war und Gott ihn deswegen verlassen musste. Ja, noch etwas? Ja, in diesem Gleichnis geht es ja darum, diese Geldwerte, diese Talente, die, mit denen sollte gehandelt werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man mit Geld handeln kann. Und einer hat gar nichts gemacht. Und da sagt der Herr, es hätte die Möglichkeit gegeben, das eben quasi auf eine Bank zu bringen. Und das hätte was eingebracht. Also genauso wie wenn jemand ein Sparkonto hat, anstatt das in einem Strumpf zu Hause unter dem Bett. Auf der Bank bringt es was. Das ist mal die direkte Bedeutung. Und dann in der Übertragenen geht es eben darum, dass der Herr eben den Seinigen Aufträge gibt und wir müssen treu sein mit all dem, was Gott uns anvertraut hat. Das müssen wir einsetzen zu seiner Ehre und nicht einfach verkümmern lassen. All unsere Begabungen und Möglichkeiten sind da, um für Gott verwendet zu werden und nicht einfach um verkümmern zu lassen. Ja. Ja.
Zu den Opfern, wir kennen ja die Geschichte von Bathseba und dem
Ehebruch von David.
Genau, von König David. Und dann im Psalm 51, wo er schreibt, denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten.
Jawohl. Auch da wieder liegt die Betonung darauf, dass es für Gott wichtig ist, die innere Haltung bei der Buße. Das ist der Bußpsalm von David nach diesem Ehebruch. Und David sagt damit aus, es geht Gott nicht eigentlich eben um die äußeren Zeichen an sich. Das Wichtigste ist das innere Zerbrochensein. Und ja, also bei ihm war es wirklich so, diese Buße war echt. Und darum hat auch Nathan sofort gesagt, so hat der Herr deine Sünde vergeben. Bei Saul war das auch mal so. Ihm wurde die Schuld aufgedeckt und hat er gesagt, ich habe gesündigt. Und nun ehre mich vor den Ältesten. Aber Samuel hat nicht gesagt, dann hat der Herr die Sünde weggenommen. Genau das Gleiche gesagt, ich habe gesündigt. Aber es war nicht dasselbe. Aber bei David war die Buße da, das hat Gott gesehen. Die war echt. Aber es hatte trotzdem Folgen. Denn Nathan sagt, aber das Kind wird sterben. Das war für David ganz, 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 ganz schlimm. Und ab diesem Punkt ist David nicht mehr derselbe wie vorher. David nach diesem Ehebruch ist ein gebrochener Mann. Und er hat nicht mehr diese moralische Kraft, wie er sie früher gehabt hat. Und auch gegenüber seinen Söhnen kann er nicht mehr sagen, du, was machst du da? Er war ein gebrochener Mann. Gott hat vergeben, aber er ist nicht mehr der gleiche. Und das ist auch eben geschrieben zu unserer Mahnung, dass wir ja nicht denken, man kann in solche Sünde fallen und Gott vergibt ja. Nein, er vergibt, wenn die Buße echt ist, aber die Folgen sind da. Das ist wirklich sehr, sehr schmerzlich zu sehen, David ist einfach nicht mehr der gleiche. Ja, aber wir müssen noch zum Schluss kommen. Dann wollen wir noch zusammen beten.